guten Morgen. Ich stelle mich auch noch mal vor, weil wir ja auch Leute haben, die mich noch nicht kennen. Ich bin die Fülke, ich bin hier die Hauptleiterin in der Gemeinde. Beschwerden an mich, Lob an alle anderen. Und ich freue mich, dass wir hier so zahlreich sind, dass der Overflow Room, wie er vorhin genannt wurde, ich hätte ganz profan Flur gesagt. Overflow Room klingt so viel besser, dass selbst der voll ist. Und in solchen Momenten merke ich bin ja gedanklich schon halb umgezogen. So, mit einem Bein stehe ich schon in der Sebastianstraße und mit dem anderen irgendwie noch hier. Da merke ich, ich freue mich so sehr darauf, wenn wir mehr Raum haben und uns nicht mehr gegenseitig auf den Zehen stehen müssen. Wir gehen zurzeit, wir haben es letzte Woche begonnen, durchs Vaterunser zu gehen. Also uns das Vaterunser mal zur Brust zu nehmen und zu schauen, hey, was beten wir da eigentlich? Letzte Woche haben wir über Vater unser im Himmel gesprochen, also über diese Anrede, mit der das Gebet beginnt. Und heute wollen wir über geheiligt werde dein Name sprechen. Und ich finde das irgendwie schwierig, weil was soll das überhaupt bedeuten? Das ist ja eine Formulierung, die uns total vertraut ist, weil wir sie kennen, weil wir sie auswendig gelernt haben, weil wir sie runterleiern können. Und gleichzeitig ist es etwas, was uns irgendwie fremd ist. Ich meine, wir kennen alle das Vaterunser. Das ist so das Gebet, das die Christenheit eint. Auch wenn wir unterschiedliche theologische Ansätze haben, wir können das Vaterunser miteinander beten. Und das finde ich grandios, das finde ich genial. Ich erinnere mich auch noch genau, als ich das Vaterunser auswendig gelernt habe. Ich war so 4, 5 Jahre alt. Zu Besuch bei meinem Onkel und der Bruder, dessen Freundin war so, keine Ahnung, 14 bis 17, kann ich schlecht einschätzen, gut evangelisch erzogen und der befand, dieses Kind lernt jetzt hier das Vaterunser. Geht ja nicht, dass die nur frei betet. Also habe ich das Vaterunser gelernt. Und dann sitzt das und dann betet man das. Und manchmal betet man es einfach so raus. Und dann frage ich mich, aber was steckt denn dahinter? Wir machen uns manchmal gar nicht so Gedanken um Inhalte, die wir auswendig können. Und es klingt ja auch irgendwie gut. Aber was soll das bedeuten? Dennis Bitterly, ein Freund von uns, der einen Account auf YouTube hat. Easyfish heißt der Account. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Der hat einen Clip zur Käsefrage gemacht. Die Käsefrage, nämlich, dass er sagte, wenn man einen Eindruck hat, irgendwie das Gefühl hat, Jesus hat was gesagt, der Heilige Geist hat gesprochen und man versteht ihn nicht, dann kann man nämlich fragen, was soll der Käse? Die Käsefrage. Und das habe ich mal getan. Habe ich ihm gesagt, ja Jesus, was soll der Käse? Geheiligt werde dein Name. Hä? Da steht ja auch nicht, Vater unser im Himmel, du bist heilig. Da steht auch nicht, Vater unser im Himmel, heilig ist dein Name. Nein, da steht, geheiligt werde dein Name. Und ich habe extra mal in die Interlinear-Übersetzung geschaut. Das ist die Übersetzung, wo wir den griechischen Teil haben. Und da wird halt so Wort für Wort übersetzt. Und da steht tatsächlich, geheiligt werde drin. Und bevor wir in diese Formulierung einsteigen wollen, uns mit der Käsefrage beschäftigen wollen, möchte ich mal auf diesen Punkt Namen schauen. Es ist ja für uns schon irgendwie fremd, geheiligt werde dein Name? Warum denn der Name? Wieso soll ein Name geheiligt werden? Wir beten doch nicht einen Namen an. Wir beten doch eine Person an, wir glauben an eine Person, reden ja immer davon, wir haben eine Beziehung zu Gott. Warum also der Name? Und ich glaube, ihr kennt alle die Formulierung, Nomen est Omen. In der Antike gab es den Glauben, dass ein Name, den man hatte, der zu einer Person gehörte, dass dieser Name ganz schicksalhaft mit der Person verbunden war und ihr Wesen preisgab. Das war also nicht nur ein Name, sondern kanntest du den Namen von jemandem, dann wusstest du, wie diese Person ist. Also meinen Namen preiszugeben, bedeutete, ich öffne mich, ich offenbare mich. Mit einem Namen kann man etwas ganz Individuelles festlegen. Den Namen Fülke gibt es, glaube ich, so ziemlich nur einmal auf der Welt, weil ich ihn mir selbst gegeben habe. Und kennst du den Namen von etwas, dann weißt du, was es ist. Kennst du den Namen von diesem Ding, weißt du, was es ist und du weißt, was sein Schicksal und was seine Bestimmung ist. Der Name war also mehr als einfach nur, das ist XYZ, sondern es hing mit dem Schicksal zusammen, mit dem Wesen zusammen. Und Namenlosigkeit konnte mit Existenzlosigkeit gleichgesetzt werden. Hattest du keinen Namen, existiertest du quasi nicht. Das ist ein ganz fataler Gedanke irgendwie. Das ist etwas, das, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kann das richtig beängstigend sein. Existenzlosigkeit, Bedeutungslosigkeit, davor fürchten wir uns doch alle irgendwie auch, oder? Ich fürchte mich ein bisschen davor, bedeutungslos zu sein, existenzlos zu sein. Und so finde ich es ganz, ganz spannend zu sehen, wie Gott sich Mose offenbart. Ihr könnt das in 2. Mose 3 nachlesen. Wir schauen da jetzt nicht rein, aber wir sind ja alle gut christlich sozialisiert und kennen das. Gott offenbart sich Mose in einem brennenden Dornbusch. Und er sagt zu Mose, hey, ich bin der Gott deiner Väter. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der... Das heißt, er verweist auf Namen und damit weiß Mose Bescheid. Ah, der ist das. Und dann geht es aber noch weiter. Er schickt ja Mose los und Mose sagt, ja, was sage ich, wer du bist? Mal, jetzt könnte man sagen, Mann, Mose, der hat dir doch gesagt, ich bin der Gott hier von XYZ. Dann könntest du doch auch sagen, hier, ich komme im Auftrag von Gott von XYZ. Gott sagt aber zu ihm, und wir übersetzen das ja mit, ich bin, der ich bin. Wow, Gott ist mega philosophisch. Ich bin, der ich bin. Es kann aber auch übersetzt werden mit, ich bin der Seiende oder ich bin der Werdende. Und das finde ich so faszinierend, weil es ja auch einen Wesenszug Gottes zeigt. Wir wissen ja, Gott hat in der Bibel ganz viele Namen, die sein Wesen widerspiegeln, die Teilaspekte seines Wesens widerspiegeln. Und hier stellt er sich aber vor mit, ich bin der Seiende, ich bin der Werdende. Wenn wir das mit, ich bin der ich bin übersetzen, dann haben wir dieses Bild vom ewig gleichen Gott vor Augen. Was ja auch gar nicht so falsch ist, ne? Aber ich bin der Werdende, das bringt eine Dynamik mit rein. Das zeigt mir nämlich, wie Gott auch ist. Manchmal habe ich den Eindruck, bei der ewig gleiche Gott haben wir so diese Vorstellung von, oh, der arme Kerl, der irgendwie so Murmeltiertag erlebt. Das ewig gleiche Ding. Der ewig gleiche Gott. Wenn wir aber dann dieses Ich bin der Werdende erleben, dann merken wir, da ist durchaus eine Dynamik drin. Eine Dynamik, die wir in der Schöpfung auch wiedererkennen können. Der ewig gleiche Gott, der gleichzeitig aber auch wirklich dynamisch ist, der ist der Seiende und er ist der Werdende. Er ist Gott, der wie eine Mutter ist. Das lesen wir bei den Propheten ja zum Beispiel, ne, dass Gott zum Volk Israel sagt, hey, ich bin eine Mutter für dich. Er ist Gott, der barmherzig ist. Er ist Gott, der Mensch wird. Er ist der Friedefürst. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Er ist der Seiende und der Werdende. Und das drückt sein Name aus. Und dieser Name und gleichzeitig also somit sein Wesen soll also geheiligt werden. Wie gesagt, wir lesen ja nicht einfach nur, du bist heilig, sondern dein Name werde geheiligt. Und dann fragen wir uns ja, was bedeutet denn in diesem Fall dann heilig? Ich habe mal angefangen zu gucken, was bedeutet heilig. Und heilig bedeutet ja primär, jetzt nehme ich einfach nur das gleiche Wort für heilig als Fremdwort, sakral. Das ist uns ja etwas, was im evangelikalen Raum schon ein bisschen fremder ist. Wir bewegen uns ja immer sehr frei in den großen Kirchen, also in der evangelischen Kirche, in der katholischen Kirche, hat man dieses Gefühl von sakraler Heiligkeit so ein bisschen mehr noch, weil die Liturgien fester sind, weil die Räume sakraler sind, Sakralbauten, also auch heilige Bauten. Sakral, heilig bedeutet aber auch besonders, abgesondert. Und das verbunden mit einer, ich nenne es mal Transzendenz, verbunden mit einem übernatürlichen Element. Und als Gegensatz zum Heilig gibt es das Profane, das Weltliche. So, da haben wir diese beiden Gegensätze. Das eine ist heilig, was immer diesen übernatürlichen, göttlichen Touch hat. Und das andere ist das Weltliche, das Profane. Wir lesen im Alten Testament, dass Gott sich das Volk Israel erwählt hat und ihnen gesagt hat, hey, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Und das Wort, das dafür benutzt wird, bedeutet besonders, herausgesondert. Also irgendwie dieses Element des Erwähltseins. Ihr sollt herausgesondert sein. Da hängt irgendwie auch eine Berufung mit dran. Im Neuen Testament spricht die Bibel davon, dass die Kinder Gottes Heilige sind. Also auch in dieser Welt, nicht von dieser Welt. Es ist immer so dieses Gefühl von, wie ich gerade sagte, ich stehe mit dem einen Bein schon in den neuen Räumen, ich stehe mit dem anderen Bein noch in den alten Räumen. Und so dieses Gefühl habe ich auch manchmal bei diesem in der Welt stehen und gleichzeitig im Reich Gottes stehen. Jemand sagte mal, den Kopf im Himmel haben, die Füße auf dem Boden. Und da finden wir auch wieder dieses Göttliche, diesen transzendentalen Charakter, dieses übernatürliche Element. Also etwas zu heiligen bedeutet, wenn ich das dann zusammenfasse, dass ich etwas ehre und etwas hervorhebe, etwas einen besonderen Platz zuordne und das mit einem übernatürlichen Element. So, das war jetzt der kognitive Ansatz an das Ganze. Wenn man sich nämlich dann ransetzt und anfängt, dicke Wälzer aufzuschlagen und ich kann mich darin sehr verlieren. Für mich ist das ein Zugang zu Gott, in dicken Wälzern die Seiten umzublättern und zu merken, boah, wie viel da drin steckt. Und ihr erinnert euch, dass ich gesagt habe, man kann ja die Käsefrage stellen. Und das habe ich mich auch gefragt. So, jetzt habe ich das mit dem Namen und ich habe das mit dem Heilig, aber was soll der Käse? Und dabei, als ich sagte, Jesus, was soll denn der Käse, hatte ich den Eindruck, dass der Heilige Geist mich auf folgende Stelle stößt, die wir in Markus 8 nachlesen können. Markus 8, ab Vers 27. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia und manche für einen anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortete, du bist der Messias. Und hier haben wir einen weiteren Namen Gottes, der Messias. Du bist der Messias. Geheiligt werde, dein Name setzt voraus, dass da jemand aktiv ist. Dass jemand absichtlich dieses Ziel der Heiligung verfolgt. Und so steht plötzlich die Frage im Raum, die Jesus seinen Jüngern gestellt hat. Was sagt ihr, wer ich bin? Und das heruntergebrochen bringt mich schon zur Gretchenfrage. So, was sagst du, wer ich bin? Wer bin ich für dich? Die Überschrift zu diesem Kapitel lautet das Bekenntnis des Petrus. Jesus bekennt, du bist der Messias. Und die Frage, die plötzlich im Raum für mich steht, ist, was bekenne ich? Wie heilige ich seinen Namen? In 1. Petrus 2, ab Vers 9, lesen wir: Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Und da haben wir das wieder, dieses Besondere, dieses Erwählte, dieses Herausgesonderte Sein, dieses Heilige. Und das ist das, was Gott uns zuspricht. Und Gott schenkt uns damit Identität, indem er sagt: Ihr seid, du bist. Jesus hat das mit Petrus auch getan. Er sagte zu ihm: Du bist Petrus, du bist der Fels, auf dem ich aufbauen will. Und gibt ihm damit einen Namen, der ganz schicksalhaft mit ihm verbunden ist, der zeigen soll, welche Berufung er hat. Und Gott sagt zu uns: Ihr seid eine heilige Nation, ein heiliges Volk. Und das finde ich so faszinierend, was Gott uns darin schenkt. Wie er uns ehrt, wie er uns heiligt. Und so möchte ich mich wirklich dieser Frage stellen: Wie heilige ich seinen Namen? Heilige ich seinen Namen oder lasse ich ihn mit Existenzlosigkeit zurück? Das klingt sehr überspitzt. Aber ich habe den Eindruck, dass es Zeit für uns ist, da einen aktiven Schritt zu tun und es uns bewusst zu machen: Hey, wir wollen Gottes Namen heiligen. Das bedeutet, ich muss mich mit ihm auseinandersetzen, weil ich möchte ja sein Wesen mit heiligen. Die Juden haben das sehr überspitzt gemacht. Sie wollten ihn so sehr heiligen, dass sie seinen Namen gar nicht ausgesprochen haben. Stattdessen die ganzen Ersatznamen genommen: Elohim für den Richter, für das Richterwesen Gottes etc. Ne? Was sie dabei vergessen haben, ist, dass das Heiligen nicht ein Auslassen von etwas ist, sondern dass es etwas Aktives ist. Und jedes Mal, wenn sie so sehr über die Stränge geschlagen haben, dass sie zwar ganz fromm seinen Namen nicht gesagt haben, gleichzeitig aber ums goldene Kalb getanzt haben, kam jemand und sagte: Ey, nee, so wird Gottes Name nicht geheiligt. Etwas zu heiligen ist nicht ein Vermeiden von, sondern etwas zu heiligen ist ein Aktivwerden, ein Ehren, etwas einen besonderen Platz zu geben, etwas in diesem Fall zu bekennen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Jesus mich fragt: Was soll der Käse? Und ich möchte das mitnehmen für mich und möchte es bewegen und mich fragen: Wie heilige ich seinen Namen? Was bedeutet das aktiv für mich? Wo möchte ich mich verändern lassen? Wo liege ich total neben der Spur? Wo brauche ich Korrektur? Ich reime. Ich möchte heilig sein. Ich möchte mir bewusst machen, dass Gott mich herausgesondert hat, dass er mich erwählt hat. Das bietet er jedem an. Aber ich möchte mir bewusst machen, dass seine Gnade für mich bedeutet, dass ich heilig bin, und dann möchte ich auch heilig mit ihm unterwegs sein. Dann möchte ich ihn bekennen und dann möchte ich mich von Jesus immer wieder erinnern lassen: Was sagst du, wer ich bin? Wer bin ich für dich? Und ich glaube, Gott lädt uns ein, uns da Gedanken zu machen, uns ihm anzunähern. Für manche ist Gott so der strenge Vater. Und vielleicht sagt Gott dann: Hey, aber ich kann eine sanfte Mutter für dich sein, die dir Schutz gibt. Für manche ist Gott so in Jesus so der Freund, der Kumpel. Und vielleicht ist da die Erinnerung, dass Gott sagt, hey, ich bin so gerne dein Freund. Ich bin aber auch heilig. Und ich bin auch gerecht. Ich glaube, es ist eine Einladung, dass wir uns mit den verschiedenen Aspekten Gottes auseinandersetzen. Und uns vielleicht auf den Weg machen und uns trauen, über unseren eigenen Tellerrand hinauszuschauen und zu fragen, Jesus, wie kann ich deinen Namen ehren? Gott Vater, wie kann ich deinen Namen heiligen? Heiliger Geist, zeig's mir doch, was das bedeutet, deinen Namen zu heiligen. Amen.